Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ob die wirklich so kommen, darüber entscheidet ja nicht nur die Union. Die SPD hat auch noch ein Wörtchen mitzureden bei den sogenannten Transitzentren, die die CDU und die CSU ja gerne einführen möchten. Und die SPD steckt in einem Dilemma, denn eigentlich will sie solche Zentren schon seit 2015 nicht, aber sie will eben auch nicht für neuen Trouble in der Regierung sorgen. Ja, und jetzt?
Also insofern muss die SPD jetzt nicht alles schlucken, was da kommt, sondern kann den Koalitionsvertrag hochhalten und sich auch darauf berufen.
Das ist Martin Florak, der ist Politikwissenschaftler und der erklärt gleich, warum die SPD zwar unter Druck steht, sich aber gleichzeitig nicht unter Druck setzen lassen sollte. Eins unserer Themen im Podcast vom Update am 3. Juli. Und apropos sogenannte Transitzentren, wie soll dieses ganze Konstrukt eigentlich funktionieren? Also ein Staat, der bisher verhalten erfreut auf die Pläne der Union reagiert, der aber eben wichtig wäre für diese Pläne, ist Sebastian Kurz, der Kanzler von Österreich.
Wenn das so gehandhabt wird, wie derzeit angekündigt, dann ist es das Land Deutschland, das hier nationale Maßnahmen setzt. Und andere Länder wie Österreich werden natürlich dementsprechend darauf reagieren.
Und das bedeutet, dass sie durch Schutzmaßnahmen reagieren wollen. Wie die aussehen sollen, das ist noch nicht klar. Aber was an diesen sogenannten Transitzentren passieren soll, das können wir schon mal kurz skizzieren. Und wir sprechen über Wolken. Ein iranischer General wirft nämlich Israel vor, Achtung, Wolken so zu beeinflussen, dass es im Iran weniger regnet, weil die quasi schon alles abgeregnet haben in Israel. Warum das totaler Quatsch ist, auch das erfahrt ihr im frischen Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Am Ende hat Innenminister Horst Seehofer doch das bekommen, was er unbedingt wollte. Geflüchtete Menschen dürfen direkt an der deutschen Grenze zu Österreich in das Land zurückgeschickt werden, in dem sie bereits registriert worden sind, wenn sie in Deutschland kein Recht haben auf Asyl. Und das Ganze soll abgewickelt werden in sogenannten Transitzentren. Darauf konnten sich die Bundeskanzlerin und der Innenminister gestern ja einigen. Und wir würden gerne mal wissen, was sind denn diese Transitzentren genau? Wie sollen die funktionieren? Ich habe das geklärt mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Die kann uns das nämlich genauer erklären. Gudula, wie kann man sich denn jetzt diese Transitzentren vorstellen? Also auch wirklich, wie sehen die aus?
Naja, vieles ist ja noch unklar, aber manches kann man sich herleiten. Die Zentren müssen an der Grenze sein, sonst funktioniert das rechtlich nicht. Und die Zentren haben keinen Sinn, wenn die Leute einfach rein und raus gehen können. Andererseits wird man sie auch nicht einfach einsperren dürfen. Wir hatten diese Diskussion um Transitzentren ja schon mal, vor 3 Jahren, 2015. Mhm. Damals hieß es dann, ja gut, dann machen wir das Richtung Deutschland zu, Richtung Österreich können die Leute ja raus. Ob das dann auch diesmal so ist, das werden wir sehen. Das wird auch davon abhängen, wie sich die SPD da in den Gesprächen positioniert, die ja jetzt im Moment gerade stattfinden. Diese Menschen werden da mindestens teilweise ein paar Tage oder auch Wochen leben. Das heißt, bildlich vorstellen kann man sich zumindest, das müssen Häuser oder Container sein, in denen Menschen sich aufhalten, essen, schlafen können, vermutlich in eine Richtung abgeriegelt.
Was soll denn da mit den Asylsuchenden passieren? Also was ist das Verfahren, was die dort erwartet?
Auch hier ist vieles noch unklar. Klar ist, es sollen die Leute und nur die Leute dort hinein, die anderswo in Europa registriert wurden. Die müssten ja eigentlich nach den europäischen Verteilungsregeln in dieses Land der Registrierung zurück. Allerdings nicht immer. Zum Beispiel dann nicht, wenn sie minderjährig sind oder wenn sie enge Familienangehörige in Deutschland haben. Das muss geprüft werden. Und diese Prüfungen sollen in den Transitzentren stattfinden. Das kann schon ein paar Tage dauern. Es müsste da dann auch Rechtsschutzmöglichkeiten geben und so weiter. Die Bundesregierung will versuchen, Abkommen mit anderen EU-Staaten zu schließen, um diese Prüfungen, das sind die sogenannten Dublin-Verfahren, unkomplizierter und schneller machen zu können. Und man will dann in diese Staaten, mit denen man Abkommen hat, direkt aus den Transitzentren überstellen, wie immer das dann praktisch aussehen mag. Allerdings ist das nur der halbe Plan, denn wenn jemand in einem Staat registriert wurde, mit dem es kein solches Abkommen gibt, dann dann sollen die Leute nach Österreich geschickt werden. Es ist völlig unklar, ob da vorher noch eine solche Dublin-Prüfung stattfindet oder ob die Leute einfach direkt zurückgeschickt werden sollen. Es ist auch völlig unklar, warum Österreich damit einverstanden sein sollte. In der gestrigen Einigung hieß es, man will ein Abkommen mit Österreich schließen. Ich sehe dieses Abkommen noch nicht.
Und ich glaube, Österreich weiß auch noch nichts davon, von so einem Abkommen, ne?
Hat sich zumindest nicht sehr offen gezeigt bisher.
Okay. Diese Transitzentren, wo soll es die denn geben? Also Bayern only?
Bayern only, möglicherweise, weil hier die CSU verhandelt hat, möglicherweise auch. Es gibt einen wirklich sachlichen Grund. Es finden ja derzeit nur an der Grenze zu Österreich Grenzkontrollen statt. Nur an drei Punkten, nämlich an den drei großen Autobahnübergängen und nur stichprobenweise. Dabei soll es wohl auch bleiben. Das heißt, wir reden von Transitzentren an diesen drei Übergängen.
Und von wie vielen Asylsuchenden sprechen wir denn dann überhaupt? Also was ist zum Beispiel jetzt mit den letzten Monaten? Gucken wir vielleicht mal auf dieses Jahr, also seit Beginn von 2018. Wie viele Asylsuchende sind da über die deutsche, in dem Fall die deutsch-bayerische Grenze gekommen?
Das kann man nur schätzen. Insgesamt sind im letzten halben Jahr gut 18.000 Asylsuchende nach Deutschland gekommen, die anderswo registriert worden waren. Also diese Gruppe, um die es hier geht. Und zwar heißt es wirklich nach Deutschland gekommen. Das heißt nicht etwa irgendwo aufgegriffen oder so. Etwa ein Drittel, schätzt man, kam über Österreich. So, das heißt aber noch lange nicht, dass die auch in einem solchen Transitzentrum landen würden. Denn erstens müssten sie gerade über einen dieser drei kontrollierten Übergänge kommen und nicht über die Landstraße, was sie vielleicht nicht mehr tun würden, wenn es die Zentren erstmal gibt und sich das dann auch rumgesprochen hat. Und zweitens müssten die Leute bei den Stichprobenkontrollen auch noch auffallen. Also das heißt, wir sprechen von einigen hundert Leuten im Jahr, für die das überhaupt in Frage kommt. Es geht hier ganz offenbar um Symbole.
Du hast das ja gerade schon angesprochen, ne? Die anderen Staaten, in die die Menschen dann wahrscheinlich zurückgeschickt werden, da gibt es noch keine Einigung. Also da weiß man bis zum jetzigen Zeitpunkt eben noch gar nicht, werden die das überhaupt akzeptieren.
Es gibt zwei Staaten, die deutlich gemacht haben, dass sie Menschen zurücknehmen wollen. Das sind Griechenland und Spanien. Da soll es vielleicht auch noch ganz andere, viel umfassendere Abkommen geben. Ansonsten gibt es 14 Staaten, die angeblich sich bereit erklärt haben für solche schnelleren Dublin-Verfahren. Davon haben drei gleich wieder gesagt, nee, wissen wir nicht, ob wir das wirklich wollen. Das ist also noch unklar, ob das klappen wird, solche Abkommen zu schließen. Und wie gesagt, das eigentliche Problem ist Österreich. Und wer vor allem auch schon bisher sich nicht sehr offen gezeigt hat, ist Italien. Und aus Italien kommt nun ein sehr großer Teil der Menschen.
Wie sollen eigentlich die sogenannten Transitzentren funktionieren? Was bisher bekannt ist, hat euch Gudula Geuter erklärt, unsere Korrespondentin in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
10 Tage lang wurde in Nordthailand ja eine Jugendfußballmannschaft vermisst in einer von Wasser gefluteten Höhle. Und diese 12 Jungs sind gestern gefunden worden. Die sind alle so im Alter von 11 bis 16. Der Trainer, den haben sie auch gefunden zum Glück. Und dementsprechend groß war natürlich die Freude. Das sind die Eltern, die vor dem Eingang der Höhle gewartet haben. Und die feiern natürlich, dass ihre Kinder lebend in dieser Höhle noch sind. Franziska Zecher aus der Nachrichtenredaktion von Deutschlandfunk Nova. Du hast diese Rettungsaktion für uns verfolgt. Wo sind die denn jetzt entdeckt worden?
Also die Gruppe und ihr Trainer, die befanden sich ungefähr 2 Kilometer innerhalb dieser Tham Luang Nang Non Höhle an einer Stelle rund 1 Kilometer unter der Oberfläche. Die 13 saßen, als man sie fand, auf einem Felsvorsprung, unter ihnen lehmiger, schlammiger Boden. Und dann kam auch schon das Wasser. Die Rettungskräfte, die hatten eine Kamera dabei und in dem Clip kann man das Ganze ganz gut sehen, also wie die da sitzen. Und man konnte auch sehen, dass sie komplett im Dunkeln saßen, denn man sieht die Jungen nur im Schein der Taschenlampen der Taucher.
Wie geht's denen denn jetzt? In welchem Zustand sind die, also jetzt die Jungs und natürlich auch der Trainer?
Also die Rettungskräfte, ein erfahrenes Höhlentaucherteam aus Großbritannien, die sind extra angereist. Die haben als allererstes danach gefragt, wie viele überhaupt da sind. Und da hören wir hier mal die Aufnahme.
How many of you? 13. Brilliant.
Okay, also, das war natürlich eine gute Nachricht. 13, 13, ne? Dann war schon mal klar, die leben alle.
Genau so ist es.
Okay.
Und man hört eben auch, wie das hallt, weil die Taucher hatten diese Kamera auf ihrem Kopf oben festgeschraubt. Mhm. Es geht allen den Umständen entsprechend gut. Alle wurden von einem Arzt untersucht. Der 25-jährige Trainer, der soll allerdings stark übermüdet sein, weil der hat quasi die letzten 10 Tage durchgewacht über seine Schützlinge.
War den Jungs eigentlich klar, wie lange sie da jetzt schon in dieser Höhle gewesen sind oder ja immer noch sind?
Nein, denn durch die Dunkelheit haben sie wirklich jedes Gefühl für Zeit verloren. Und das war dann auch wirklich eine der ersten Sachen, nach denen sie gefragt haben, welcher Tag heute ist.
Wie schnell wird es denn jetzt gehen, die aus der Höhle rauszubringen?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, denn die Höhle ist immer noch so voller Wasser, dass man nicht einfach rausgehen kann. Im Moment sind drei Varianten im Gespräch. Die erste und einfachste wäre, dass die Rettungskräfte es schaffen, das ganze Wasser abzupumpen. Dann könnten die Jungen quasi trockenen Fußes aus der Höhle raus, so wie sie auch reingekommen sind. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, denn in Thailand ist gerade Monsun und es sind weitere schwere Regenfälle angekündigt für die nächsten Tage. Das Wasser könnte also sogar noch steigen. Die zweite Variante wäre die, dass die Jungen und ihr Trainer selbst aus der Höhle raustauchen. Das ist aber sehr risikoreich, auch wenn es dann eine Leine geben würde, an denen sie sich festhalten könnten. Mhm. Denn die Durchgänge in dieser Höhle, die sind teilweise so eng, das Wasser ist schlammig, also man sieht wenig und es soll auch noch starke Strömungen geben. Das wäre also eine ziemlich komplizierte Operation.
Ja, und vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, da kriegt man wahrscheinlich auch sofort Panik. Ne? Es ist dunkel, es ist eng, dann ist man noch unter Wasser. Du hast eben gesagt, es gibt drei Varianten. Welches ist die dritte?
Na, hier wird außerhalb der Höhle nach Stellen gesucht, wo man eventuell einen Schacht von außen zu der Stelle bohren könnte, wo die Mannschaft sitzt. Aber auch hier sind viele skeptisch, denn der Raum, auf dem sich die Jungen da aufhalten, also dieser Vorsprung, der ist sehr eng. Und wenn da auch noch gebohrt würde, dann könnte auch das gefährlich werden.
Gut, das heißt, die brauchen nach wie vor sehr viel Geduld, gute Nerven. Es wird jetzt nicht innerhalb von Stunden irgendwie da eine Rettungsaktion am Start sein. Was passiert denn jetzt so lange mit denen? Also was machen die jetzt in der Höhle?
Also die müssen jetzt erstmal bleiben, wo sie sind. Aber sie bekommen Licht dorthin verlegt. Sie bekommen sehr energiereiche Nahrung und Getränke, damit sie auch wieder zu Kräften kommen. Das ist ja wichtig, wenn sie selber raustauchen sollten. Und es ist jetzt permanent ein Team mit Ärzten und Pflegern bei ihnen. Und das für sie vielleicht mit am wichtigsten, sie bekommen auch eine Telefonleitung dort unten hin verlegt, damit sie mit ihren Angehörigen sprechen können.
In Nordthailand sind die 12 Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer nach 10 Tagen wohlbehalten in der überfluteten Höhle gefunden worden. Aber bis sie wieder draußen sind, das wird noch einiges an Geduld und eben auch an Zeit kosten. Franziska Zecher hat die Lage für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Richtig erleichtert klingt das nicht.
Wir sind weg von der Psychologie und wieder bei der Sache.
Exakt. Und da wollen wir auch gerne bleiben.
Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz, sie sind auch froh, dass der Unionsstreit erstmal vorbei ist. Hat ja alles überlagert die vergangenen Tage. Auch die SPD, denn die ist ja als dritter Koalitionspartner ziemlich untergegangen. Aber jetzt muss sie eben wieder ran, gezwungenermaßen. Als Koalitionspartner, als dritte Kraft hat sie eigentlich ja auch noch ein Wort mitzureden und muss sie jetzt auch bei den sogenannten Transitzentren. Wie steht denn die SPD im Moment da innerhalb der Koalition? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Florak, der ist Politikwissenschaftler an der Uni Siegen. Schönen guten Abend, Herr Florak.
Hallo, guten Abend.
Ist die SPD eigentlich noch auf Augenhöhe mit der Union? Werden die noch ernst genommen innerhalb der Koalition?
Ja, grundsätzlich gilt, dass jeder Koalitionspartner unabhängig mal von der prozentualen Stärke in so einer Koalition gleich stark ist. Das sind alle auf Augenhöhe, denn alle werden benötigt, um die Mehrheit zustande zu bekommen. Aber in der Tat ist der Druck auf die SPD besonders hoch, aus zweierlei Gründen. Nämlich einerseits dieses unwürdige Schauspiel der letzten 2 Wochen jetzt nicht künstlich zu verlängern. Daran hat auch die SPD ein Interesse. Und auf der anderen Seite ist die SPD in ihrer Position auch nicht so gefestigt und so klar, dass sie jetzt viele gute Karten in der Hand hätte, um der Union Paroli zu bieten.
Aber die SPD steckt ja nun wirklich in einem Dilemma. Also lehnt sie jetzt diesen Plan der Union ab, also diese sogenannten Transitzentren, dann sind wir eventuell und im schlimmsten Fall wieder bei einer Regierungskrise. Und wenn sie zustimmt, dann ist sie eigentlich doch inkonsequent gegenüber ihren eigenen Aussagen von 2015. Da waren die sogenannten Transitzonen im Gespräch, vorgeschlagen von der Union. Die SPD hat das damals schon abgelehnt. Also wie kommen die da jetzt halbwegs sauber raus? Geht das überhaupt?
Naja, zu einer Regierungskrise hat eigentlich die CSU das alleine gemacht, denn normalerweise ist es ja nicht unüblich, dass innerhalb so einer Regierung auch Fragen zu einzelnen Punkten strittig sind und dass jetzt da die SPD auf Gedeih und Verderb jetzt alles zu schlucken hat, was aus dem Innenministerium als Masterplan vorgelegt wird, davon ist man ja nur eine ganze Ecke noch entfernt, denn die SPD hat ja nicht vor 2 oder 3 Jahren, sondern erst vor ein paar Wochen und Monaten den Koalitionsvertrag verhandelt und die CSU völlig ohne Not diesen Streit vom Zaun gebrochen, wohl wissend, dass es genau nicht über den Koalitionsvertrag Koalitionsvertrag abgesichert war. Also insofern muss die SPD jetzt nicht alles schlucken, was da kommt, sondern kann den Koalitionsvertrag hochhalten und sich auch darauf berufen. Insofern hat sie schon ganz gute Karten in der Hand. Aber in der Tat hat sie in dem Sinne schlechte Karten, weil ihr das auch nicht unbedingt zum Vorteil gereicht, das jetzt alles auf die lange Bank zu schieben und diese Frage bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufzuschieben. Und das mit diesen neuen Vorschlägen zu den Transitzentren ist insofern eine Brücke, die es der SPD vielleicht ein bisschen leicht macht, weil dieser Vorschlag, der aktuell auf dem Tisch liegt, mit dem alten Vorschlag von 2005 vergleichsweise wenig gemeinsam hat.
Wenig gemeinsam, pardon, weil eben jetzt nicht mehr so viele Flüchtlinge über die bayerische Grenze kommen, wie das noch 2015 der Fall war und weil es insgesamt in Anführungsstrichen nur 3 Transitzentren geben soll. Meinen Sie das damit?
Ja, und die andere Frage, die auch noch im Raum steht, ob die überhaupt jemals das Licht der Welt erblicken werden. Da kann man ja noch ein paar Zweifel anmelden, weil das von gestern Abend in diesen dürren Worten ist ja irgendwie ein Formelkompromiss, aber so richtig weiß ja kein Mensch, ob die jemals in die Tat umgesetzt werden. Das macht es jetzt vielleicht der SPD leicht zuzustimmen, weil wir auch über nur die deutsch-österreichische Grenze sprechen und über eine bestimmte Gruppe von Leuten, für die das angeblich gelten soll. Plus die Frage, ob überhaupt jemand in der Lage ist, die tatsächlich zu bauen und zu betreiben und in Kraft zu setzen. Das alles macht der SPD ein bisschen leichter, da vielleicht am Ende das durchzuwinken, um auch dieses Thema von der Backe zu bekommen. Denn die SPD hat ja auch ein Interesse, mit Blick auf ihre eigenen Akzentsetzungen im Koalitionsvertrag auch mal wieder mit anderen Themen durchschlagende Wirkung zu erzielen, als mit dieser Dauerschleife zu asylpolitischen Fragen, die weder die eigene Mannschaft richtig motivieren und jede Menge Probleme bringen und auch nicht unbedingt das ist, was den Leuten auf den Nägeln brennt.
Herr Florak, danke an dieser Stelle für Ihre Einschätzung. Martin Florak ist Politikwissenschaftler an der Uni Siegen und ich habe mit ihm gesprochen darüber, wo die SPD eigentlich innerhalb der Koalition im Moment steht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, heute wieder schön Sonne satt, ne? Schön warm, 30 Grad, manchmal auch über 30 Grad. Die allermeisten freut das natürlich, ist ja schließlich Sommer. Ein paar Nörgler gibt's auch, aber mit dem Regen sieht es im Moment noch nicht so gut aus. Im Iran. Da hat ein General jetzt allerdings eine ganz besondere Begründung abgegeben, warum es ausgerechnet dort so wenig regnet. Sebastian, jetzt wollen wir von dir bitte die ganze Geschichte hören. Also, leg los.
Also, es liegt auch da schon, wie überall auch, an den Wolken, aus denen dann einfach kein Regen fallen will. Die Erklärung, warum denn diese Wolken kein Wasser mit sich führen, die ist schon recht speziell, denn der Brigadegeneral Golam Reza Jalali, der beschuldigt nämlich Israel und ein weiteres Land, das er aber nicht beim Namen nennen wollte, dafür verantwortlich zu sein, dass die Wolken über dem Iran eben keinen Regen ablassen. Der Iran hätte es mit einem Diebstahl von Wolken und Schnee zu tun. Als Beweis führte er an, dass nach einer 4-Jahres-Übersicht Berge über 2200 Metern Höhe von Afghanistan bis zum Mittelmeer schneebedeckt seien, nur eben die im Iran nicht.
Gut, aber jetzt, also ich meine, wie soll Israel das gemacht haben?
Indem es die Wolken dazu gebracht haben soll, schon vorher abzuregnen und die Wolken sozusagen nur noch leer gepumpt im Iran ankommen. Aber ob das in der Praxis überhaupt funktionieren kann, das habe ich den Diplom-Meteorologen Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst gefragt.
Also man versucht es, so muss ich es sagen. Ob es funktioniert, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Das ist auch in der Meteorologie schwierig oder in der Atmosphäre, weil man natürlich nie den Gegenbeweis antreten kann, ja. Das heißt, man kann versuchen, Wolken zu impfen, wie man das auch nennt. Das werden da Silberjodidkeime in Wolken von Flugzeugen zum Beispiel gesprüht oder man kann auch vom Boden mit Raketen in Wolken schießen. Das klappt im Labor, da hat man es auch schon nachgewiesen. Wie effektiv das in der Atmosphäre ist, das ist eben schwierig nachzuweisen.
Ja, denn, so sagt Andreas Friedrich, kann niemand eben den Gegenbeweis erbringen und sagen, was denn passiert wäre, wenn man einfach gar nichts gemacht hätte. Und deswegen könne er als Meteorologe und auch andere Wissenschaftler nicht bestätigen, dass solche Methoden wirklich erfolgreich sind. Und ähnlich sieht es übrigens auch der Chef der iranischen Meteorologiebehörde Ahad Vazife. Kein Land könne Wolken stehlen, sagt er. Der Iran leide zwar unter großer Trockenheit, ja, das sei aber ein globaler Trend.
Aber ich habe schon öfter davon gehört, dass in Deutschland solche, naja, ich glaube, das sind so Hagelflieger, dass die unterwegs sind, um zum Beispiel das Obst vor Hagel zu schützen. Das stimmt dann doch nicht, oder was?
Nein, das stimmt. Also die gibt es wirklich. Okay. Zum Beispiel die Rosenheimer Hagelpiloten in Bayern, da habe ich heute nachgeguckt. Seit 1975 steigen die schon in die Lüfte und versprühen eine Silberjodidlösung, haben wir gerade schon gehört, in den Wolken, damit dann eben der Hagel rechtzeitig runterkommt und nicht die Ernte zerstört. Aber
auch da ist das Problem, man weiß nicht, was passiert, wenn man die Wolke nicht geimpft hat. Es gibt zwar Untersuchungen, die aber in der Regel von solchen Hagelfliegerorganisationen gemacht werden, dass man dann versucht nachzuweisen, dass eben dort in diesen Gebieten, wo man geflogen ist, weniger Hagel entstanden ist. Aber es ist schwierig, ja, weil es hätte auch durchaus passieren können, dass da mal eine Region verschont wird öfters, wenn eben keine Impfung stattfindet.
Ja, und dass das Ganze auch noch über so eine große Fläche hinweg funktionieren soll, dass ein ganzes Land, wie der Iran, eben darunter leidet, da ist der Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich extrem skeptisch.
Das hält jetzt aber andere Länder nicht davon ab, auch mal an der Wetterschraube zu drehen, ne?
Das stimmt. Im Jahr 2009 hat das chinesische Wetteränderungsamt, ja, das gibt's wirklich, Chemikalien im Himmel versprühen lassen, um starken Regen gegen eine anhaltende Dürre rund um Peking auszulösen. Das Ende vom Lied: es kam zu einem heftigen Schneesturm, der die Region erstmal komplett lahmgelegt hat. Und im letzten Jahr, da hat auch Bolivien während einer Dürre extra versucht, Wolken anzuimpfen eben und dann kontrolliert abregnen zu lassen.
Sollte an dem Ganzen aber vielleicht doch was dran sein,
wäre das, Stichwort Kinofilm.
Ja, genau, wäre das ja eigentlich auch eine wirkliche Waffe.
Ja, also, so sieht's aus. Ja, so sieht's auch zumindest das US-Militär. Das hat schon 1996 eine Studie mit dem Titel Owning the Weather in 2025 herausgebracht und sich darin mit massiven Eingriffen in das Wettersystem beschäftigt, da daraus dann in der Regel eben ja nur neue Konflikte entstehen, wenn neue Waffen eingesetzt werden. Haben die Vereinten Nationen die Verwendung von Wettermanipulation als militärisches Werkzeug in der sogenannten Enmend-Konvention geregelt? Das gibt's auch tatsächlich. Und diese Konvention verbietet den Vertragsparteien gezielte militärische Eingriffe in natürliche Abläufe der Umwelt, aber auch die Nutzung von Einflüssen der natürlichen Umwelt, wie im Regen oder Nichtregen, als Waffe in einem Krieg oder einem bewaffneten Konflikt.
Ein iranischer General beschuldigt Israel, dafür verantwortlich zu sein, dass es im Iran im Moment nicht regnen. Angeblich haben die Wolken das ganze Wasser schon in Israel gelassen. Mehr zu dem, was mit und in Wolken möglich ist, hat uns Sebastian Rams erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ja Menschen, die sagen, gucke ich mir nicht mehr an. Ich will auch überhaupt nichts mehr darüber lesen. Jeden Tag schlechte Nachrichten. Krieg, Elend, sterbende Menschen, irgendwie Politik, die nicht funktioniert. Ich will davon nichts mehr mitbekommen, weil mich das selber fertig macht. Das kann natürlich eine Strategie sein, sich verweigern, um sich selbst zu schützen. Die Frage ist natürlich, was machen denn die anderen? Also die eine andere Strategie wählen, die konsumieren Nachrichten, kritisch hoffentlich, und die sich auch nicht vom Spiegelmagazin oder anderen Zeitungen, die dunkle Zeiten heraufbeschwören, verunsichern lassen. Manchmal klappt das aber trotzdem nicht, auch wenn man den Vorsatz hat, dass man sich davon nicht beeinflussen lassen will. Schlechte Nachrichten können schon auf die Stimmung drücken. Und am Ende denkt man dann wirklich, dass alles ätzend und blöd und bescheuert ist in Europa, in Deutschland und auch im Rest der Welt. Unsere Reporterin Rebecca Endler, die hat ein paar Lösungsvorschläge, wie wir da wieder rauskommen.
Deutschland steckt ja angeblich in einer Krise. Wie tief steckst du in dieser Krise?
Ich stecke gerade in meiner persönlichen Krise, da in 2 Wochen die Klausuren anfangen und ich noch nicht viel getan habe.
Ich stecke gerade überhaupt nicht in der Krise. Wir sind so glücklich. Wir haben ein neues Töchterlein und freuen uns des Lebens.
Persönlich stecke ich da nicht drin. Nee. Aber ich finde schon alles ziemlich scheiße, was da läuft.
Deutschland, dem Untergang geweiht. Aber den meisten von uns geht's doch recht gut. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, die Wirtschaft wächst. Und auch ansonsten gehören die großen Probleme der Menschheit, zum Beispiel Gewaltverbrechen, Drogen, Kindersterblichkeit, in Deutschland nicht zu unseren Sorgen. Dennoch, es gibt sie, diese Untergangsstimmung.
Ich glaube schon, dass es bergab geht.
Ja?
Ich glaube schon. Es ist ja auch, man hat nichts wirklich gegen Ausländer, aber wir sind in Deutschland. Zum Beispiel habe ich zum Beispiel Respekt, wenn ich an der Straßenbahnhaltestelle stehe, da 5 ausländische Schüler oder irgendwas, habe ich schon Bange, dass mir was passiert.
Ist Ihnen denn schon mal was passiert?
Nein, ist mir nicht, aber ich möchte nicht drauf ankommen lassen.
Okay, also es ist mehr eine gefühlte Unsicherheit als eine reale.
Genau.
Okay. Es gibt aber auch psychologisch gesehen eine subjektive Neigung dazu, so eine Diskrepanz aufzubauen zwischen einer subjektiven Wahrnehmung, die auch oft immer von Gefühlen begleitet wird, entsprechend, besonders von Ängsten, wenn sie mit Ängsten gekoppelt ist, und den Tatsachen oder der Wirklichkeit.
Rolf Pohl ist Professor für Sozialpsychologie und politische Psychologie an der Universität Leipzig. Er sagt, insbesondere am Beispiel Kriminalität, da gibt es eine große Schere zwischen der individuellen Angst, Opfer von Kriminalität zu werden, insbesondere von Ausländerkriminalität, und der tatsächlichen Kriminalität.
Es gibt viele Strömungen oder Personen oder auch Institutionen und Gruppierungen, die ein großes Interesse daran haben, dass diese Diskrepanz auch vergrößert wird, vertieft wird und stärker wird, weil es wird etwas erzeugt, gerade im Gefühlsbereich, was dann abgeschöpft werden kann.
Irrationale Ängste bei Menschen schüren und diese dann abschöpfen. Wir sind alle Zeugen davon, wie leicht das geht.
Das sehen wir ja insbesondere an den Erfolgen auch der Populisten, die genau ja dieses aufgreifen und nach ihren eigenen Interessen als einen, würde ich sagen, völlig verschobenen Krisendiskurs in den Mittelpunkt stellen. Es ist eigentlich eher eine Propagandaarbeit oder eine fast manipulative Arbeit mit Gefühlen.
Auch Worte wie Flüchtlingskrise oder Flüchtlingsstrom sind weit entfernt davon, Tatsachen zu reflektieren.
Es ist ja so, diese Angst, dass wir irgendwie von Flüchtlingen überrannt werden als mitreichstes Land der Erde, das ist ja vollkommen gaga, das ist ja vollkommen verrückt, ja, das kann man ja gar nicht anders sagen.
Es gibt keinen Strom und auch keine Krise. Die Zahlen sind zurückgegangen. Jens Förster ist Sozialpsychologe und leitet das Systemische Institut für positive Psychologie. Aus seiner Sicht ist die Krise in Deutschland aber schon real.
Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Also es gibt eine unglaublich schlechte Stimmung, die durch verschiedene Ursachen zu erklären ist. Da war einmal diese vergeigte WM und jetzt die Querelen in der Regierung, die ja wahrscheinlich auch wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben, die treffen uns natürlich.
Jens Förster sagt, die Auswirkungen der Krise sehen wir gerade. Denn wenn die Menschen schlechter Stimmung sind, wenn sie Angst haben, dann verkleinert sich ihr Horizont.
Angst kommt von Enge und wir fokussieren auf eine Lösung. Wir sehen die Alternativen um uns herum nicht mehr und entscheiden uns dann auch meistens für die konservative Lösung.
Konservative Lösungen. Löw bleibt Trainer, Seehofer bleibt Innenminister, Merkel bleibt Kanzlerin. Innovation und Kreativität sieht anders aus. Aber wie könnte Deutschland jetzt raus aus dieser Krise, egal ob bloß gefühlte oder tatsächliche?
Wir bräuchten einfach jemanden, der uns einfach mal nur eine Bestandsaufnahme macht, die realistisch und objektiv ist, nämlich, dass es uns gut geht.
Wie nehmen Sie diese Krise wahr?
Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Krise gibt.
Nein?
Welche Krise meinen Sie denn speziell?
Sie können sich das aussuchen. Es gibt die Regierungskrise, es gibt die angebliche Flüchtlingskrise, es gibt das WM aus im Fußball.
Das ist doch keine Titel Krise. Die besseren Mannschaften sind gekommen und damit hat es sich. Und dass die Frau Merkel den Seehofer nicht rausschmeißt, das ist nur mal schade. Hätte ich an ihrer Stelle gemacht. Und mit der Flüchtlinge, das ist ganz schön arm. Wenn man bedenkt, von 1945 bis 1950 sind 10, 12 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ohne Probleme. Und jetzt stellt man sich für 750.000 Flüchtlinge so beschissen an. Das ist schon blamabel für Deutschland.
Deutschland soll sich mal nicht so anstellen.
Ja, ganz genau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.